Priscilla, Dennis, welches ist eigentlich eure Lieblingssendung auf SRF?
Also ich höre praktisch jeden Tag die Echo der Zeit. Es gehört ein bisschen dazu, um mich zu informieren am Abend, wenn ich am Kochen bin.
Die meisten denken, wenn sie SRF hören, ja wahrscheinlich primär aus Fernsehen. Bei mir ist es aber so wie bei dir, Priscilla. Ich habe kaum mehr Zeit, um lineares Fernsehen zu schauen, seit ich Vater geworden bin. Eher Podcasts heutzutage, zum Beispiel Zeitblende oder auch der Medientag.
Und welches war eure Lieblingssendung, wo ihr noch klein seid?
Als Kind ist bei mir vor allem die Ratesendung 1, 2 oder 3 im Vordergrund gestanden, mit einem Satz, den ich mich heute noch Drama erinnere. Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht.
Also ich habe mich noch besinnen, dass ich die Sendung mit der Maus selber gerne geschaut habe, weil die eben nicht geredet haben. Und du, Lukas?
Das war Vicky und die starken Männer. Wir haben selber zwar gar keinen Fernseher gehabt, aber ich habe immer bei meinem Freund, meinem Nachbar, die Serie schauen können. Ich würde sagen, das war meine persönliche Lieblingssendung.
Hey, hey, Vicky, die Wikinger!
Sie sind hier aber nicht bei Vicky, sondern bei der Sondersession, einem Polit-Podcast von der Republik. Thema heute ist SRF, die SRG und die sogenannte Halbierungsinitiative, die auch SRG-Initiative heisst. Die Initiative ist von der SVP und anderen Rechtsaussenkreisen eingereicht worden und verlangt, dass die Fernseh- und Radioabgabe von heute 335 Franken auf 200 Franken gesenkt wird und dass die Abgabe nur noch die Haushalte, aber die Firmen nicht mehr zahlen. Gestern hat der Nationalrat zum ersten Mal über die Initiative debattiert und voraussichtlich im nächsten Jahr werden die Schweizer Stimmberechtigten über die Vorlage abstimmen. Mein Name ist Lukas Häubli, ich leite bei der Republik das Ressort Politik und Recherche. Mit mir diskutieren die Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden, die lange selber bei SRF gearbeitet hat, und der Bundeshaus- und Medienredaktor Dennis Bühler, der seit Jahren über die Medien und die SRG recherchiert. Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Übrigens haben Dennis und ich heute für eine Rolle getauscht. Anstelle von ihm moderiere ich den Podcast. Er gibt dafür Einschätzungen und Analysen zum Thema ab. Das darum, weil er von Medien einfach mehr versteht als ich. Die SRG hat 2024 1,56 Milliarden Franken ausgegeben. Das war fast 8% mehr als noch im Jahr 2020. Was ist eigentlich so schlimm daran, wenn die SRG künftig ein bisschen weniger Geld zur Verfügung hätte?
Ein Stopp vom Ausgabenwachstum fände ich persönlich nicht schlimm, aber etwas ganz anderes steht ja im Raum mit der Halbierungsinitiative, nämlich eine Reduktion vom SRG-Budget um etwa die Hälfte. Das darum, weil einerseits Gebühren gesenkt werden für die privaten Nutzer und aber auch weil die Unternehmen befreit würden von dieser Abgabe und dann drittens wegen dem Werberückgang. Das sieht sogar der Thomas Matter so, der SVP-Initiant, Nationalrat aus Zürich. Und ich glaube, das ist einfach grob falsch im Moment, gerade in einer Zeit, wo Fake News und KI für grosse Verunsicherung sorgen und die privaten Verlage Sparauftrag an Sparauftrag durchziehen.
Ja, die SRG hat schon ein grosses Budget, aber man muss auch sagen, die SRG die sendet ein viersprachiges Programm in allen Landesteilen, ziemlich dezentral noch organisiert. Das ist der Service Public, den man in der Schweiz bis jetzt so hat wollen, im Medienbereich. Und die Initiative hat schon jetzt drastische Auswirkungen, nämlich in dem, dass der Bundesrat Albert Rösti einfach eigenhändig hat entschieden, dass man der SRG 17% von ihrem Budget kürzt, quasi als Gegenargument gegen die Initiative. Und das, obwohl das man niemand gefragt hat, ob das die Stimmbevölkerung überhaupt will oder nicht.
Der Albert Rösti, der Medienminister, der ursprünglich selber Teil war vom Initiativkomitee, hat das so durch den Bundesrat durchgebracht. Genau,
genau, da stellen sich schon ein paar demokratiepolitische Fragen.
Jetzt sagen ja die Gegner der Initiative, bei einer Annahme werde der sogenannte Service Public völlig ausgehöhlt. Stimmt denn das eigentlich?
Ja, also das stimmt absolut. Es würde dazu führen, dass die SRG weniger präsent könnte in den Regionen, die Schweiz in dem Sinne auch weniger gut könnte abdecken. Es würde auch dazu führen, dass die SRG gewisse Produktionen, die teuer sind, sei es im Bereich Serien, Spielfilme, müsste stoppen. Es wäre viel eine kleinere, weniger reichhaltige SRG und auch im Informationsbereich ist das entscheidend für unsere Demokratie, dass man da ein breites, ausgewogenes Angebot hat.
Es scheint mir Service Public ein Allerweltsargument zu sein. Was gehört denn eigentlich zum medialen Service Public, Dennis?
Das ist natürlich seit Jahren eine Streitfrage und die Gegner von einer starken SRG machen ja auch immer genau den Vorwurf, dass man damit alles und jeden kann erklären kann. Ich würde einfach sagen, alle Sendungen, die zum Verständnis und Zusammenhalt im Land beitragen, können Service Public sein. Allerdings muss man natürlich trotzdem im Einzelfall von jeder Sendung beurteilen. Da gibt es aber bei jeder Sendung Gegnerinnen und Gegner zu finden, von den Sportveranstaltungen bis zum Donnerstagsjahr.
Jetzt hast du, Priscilla, ich habe es eingangs gesagt, ja sehr lange bei SRF gearbeitet. Ist denn eigentlich in der täglichen Arbeit als SRF-Mitarbeiterin Service Public ein Argument, etwas zu machen oder nicht? Oder anders gefragt, wie versteht man innerhalb von SRF eigentlich Service Public?
Also Service Public ist dort schon der Grundgedanke von dem, was man macht. Also gerade im Informationsbereich sowieso, dort bin ich tätig gewesen. Dort tut man das Thema auswählen nach Relevanz, sind sie wichtig für die Bevölkerung oder nicht. Und nicht so stark wie in den privaten Medien nach Einschaltquote oder Clickrate. Oder man hat den Anspruch, ein vollständiges, kontinuierliches Informationsangebot anzubieten und auch zu liefern der Bevölkerung. Und es gibt auch keine privaten Medien, die mehr fähig sind, das zu machen. Das macht nur noch die SRG.
Dir, Priscilla und Dennis haben gestern in der Republik eine Recherche veröffentlicht. Der Inhalt davon war, dass die SVP und andere Rechtsaußenparteien in halb Europa die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiogesellschaften seit Jahren vor sich hertreiben, mit immer neuen Angriffen. Was war genau das Resultat von eurer Recherche?
Wir haben eigentlich aufgezeigt, dass die SVP am gleichen Playbook folgt wie andere rechtspopulistische Parteien, wie zum Beispiel die FPÖ in Österreich oder die AfD in Deutschland. Bei ihr kann man ja sogar von einer rechtsextremen Partei reden. Der Meister vom Fach ist aber eigentlich der ungarische Ministerpräsident, der Viktor Orban. Und eben die SVP macht auch die gleiche vierteilige Strategie.
Ja, uns ist darum gegangen, einfach aufzuzeigen, wo das die Gemeinsamkeiten sind und welche Ziele damit verfolgt werden. Nämlich eben die Parteien, rechtspopulistisch, rechtsaußen bis zu rechtsextrem, die wollen keine pluralistische Berichterstattung, die wollen vor allem Berichterstattungen fördern aus ihrer politischen Perspektive, also nationalistisch. Und darum greifen sie eben gerade die Öffentlich-Rechtlichen an, weil die haben einen Auftrag, für die ganze Bevölkerung zu berichten, nicht nur für eine politische Gruppierung.
Und die Strategie ist eigentlich immer die gleiche, oder? Also in einem ersten Moment wird der Staatssender, der vermeintliche, als links diffamiert. Er wird gesagt, es sei alles voreingenommen und nicht unabhängig. Im zweiten Moment wird dann das Geld entzogen. Das ist in der Schweiz mit der No-Billag-Initiative vor 7 Jahren probiert worden. Es ist jetzt mit der Halbierungsinitiative wieder im Gang. Dann wird versucht, wenn die Möglichkeit besteht, aufgrund der Mehrheitsverhältnisse in der Politik, die Sender in Parteisender umzufunktionieren. Das könnte in der Schweiz für die SVP schwierig werden. In Ungarn ist es gelungen. Und dann wird, und da ist die SVP auch vorne mit dabei, ein eigenes Rechtsmediensystem aufgezogen. Weltwoche, Nebelspalter oder auch Stricker-TV sind da die Namen von diesen Publikationen, die es in der Schweiz zu nennen gibt, neben Christoph Blocher, seinen privaten Wochenzeitungen, seinen Lokalanzeigen.
Ich persönlich finde es interessant, wie die SRG auf die jahrelangen Angriffe immer wieder reagiert. Ich habe den Eindruck, dass sie immer mehr Zugeständnis macht. Zugeständnis einerseits gegenüber der SVP und andererseits aber auch gegenüber den grossen Medienkonzernen. Ein Beispiel war die Vereinbarung, die die SRG-Generaldirektorin Susanne Wille Mitte Mai unterschrieben hat, und zwar mit dem Schweizer Verlegerverband.
Ja, die Vereinbarung hat für viel Furore gesorgt. Das darum, weil Susanne Wille der privaten Verleger schon sehr weit entgegengekommen ist. Zum Beispiel im Bereich Sportrecht, wo die SRG sich verpflichtet hat, in Zukunft sich auf Inhalte zu konzentrieren, die die privaten Sender nicht mehr anbieten. Was konkret das zum Beispiel für Spiele von der Schweizer Fußballnationalmannschaft bedeutet, hat sie noch nicht wollen sagen, aber wir haben etwas Ähnliches ja schon im Hockey-Bereich, wo die SRG das Recht verloren hat. Und das hat zu einer Einbuße geführt von der Breitenwirkung. Also das ist auch bei den Hockeyvereinen eigentlich gar nicht gut angekommen, dass die Spiele praktisch nie mehr auf SRF zu sehen sind und auch nicht beim Publikum. Es gibt aber auch noch andere Punkte. So sollen zum Beispiel Texte auf SRF online beschränkt werden, was die Länge angeht, auf 2400 Zeichen. Allerdings, und das hat bisher gar niemand gecheckt, exklusive Leerzeichen, das heisst, also die Texte werden de facto dann schon ein bisschen länger, vielleicht etwa gegen die 3000 Zeichen. Aber Wer die Republik liest, der weiss, 3000 Zeichen sind dann doch sehr kurz. Solche Texte haben wir fast nie. Und vielleicht noch zwei letzte Bereiche. Susanne Wille hat angekündigt, dass die SRF nur noch in Ausnahme oder die SRG nur noch in Ausnahmefällen präsent sein wird auf YouTube und Instagram. Das hat vor allem bei jungen Mediennutzern Stirnrunzeln ausgelöst. Und sie hat auch gesagt, dass ein Grossteil vom Online-Werbebudget der SRG in Zukunft bei den privaten Schweizer Medien gesendet wird. Das ist eigentlich eine Umverteilung von Geld und das ist sicher heikel.
Was haben denn die grossen Medienkonzerne ihrerseits der SRG angeboten und am Schluss dann auch gegeben?
Ja, nicht sehr viel, muss man sagen. Also einerseits das Versprechen, dass sie die Halbierungsinitiative zur Ablehnung empfehlen. Da kann man sich sicher fragen, ist das überhaupt nötig gewesen oder wäre die auch ohne das Versprechen abgelehnt worden? Und was ist überhaupt das Versprechen von diesen Verlagen noch wert? Wie gross ist ihr Einfluss noch? Da muss man aber schon sehen, es geht irgendwann dann um eine Verlängerung von der SRG-Konzession und dass die Verleger jetzt sich zu dem dualen System bekannt haben, das kann lang, mittel- und langfristig vielleicht gleich etwas wert sein. Aber ich würde trotzdem vielleicht in einer Bilanz von dem Deal sagen, dass die SRG mehr gegeben hat, als sie bekommen hat.
Der Luzerner SP-Nationalrat David Roth hat in der WOTZ gesagt, die Vereinbarung eben zwischen der SRG und dem Verlegerverband sei an der Grenze von, Zitat, Bestechung. Harte Worte, hat David Roth recht.
Ja, es sind tatsächlich harte Worte, aber es geht schon in die Richtung. Er hat darauf angesprochen, dass laut dem, was über das Abkommen berichtet wurde, dass die SRG sich verpflichtet hat, quasi Werbung zu schalten in den Privaten. Das ist natürlich ein direkter Geldfluss, oder? Und andererseits, wenn sie darauf verzichtet, gewisse Sportübertragungen zu machen, für dass die das machen können, das ist natürlich für die auch lukrativ. Da tut kräftigen Bieter fällt nachher weg und sie können für ihr Publikum dort auch billiger ein attraktives Angebot machen. Also das sind grosse Zugeständnisse.
Der Deal hat, und das ist jetzt meine Meinung, geradezu absurde Züge angenommen, weil ausgerechnet der grösste Schweizer Medienkonzern, Tamedia, bei dem Deal nicht mitgemacht hat. Der Pietro Supino, der Verwaltungsratspräsident von Tamedia, hat in seinen Zeitungen geschrieben, dass man im Gegenteil die SRG-Initiative annehmen müsse.
Ja, das hat er gemacht aus dem Grund, wo er all seine Entscheidungen fällt, nämlich aus Eigennutzen. Eine neue Studie von der Uni Freiburg hat erst gerade letzte Woche gezeigt, wer davon profitieren würde, wenn SRF sich beispielsweise aus dem Online-Bereich zurückziehen würde. Es sind nicht die Verlage, die jetzt mit grossem Aufwand und bisher wenig Ertrag versuchen, Paywalls, also Bezahlschranken hochzuziehen, also wieder Geld zu verdienen mit Journalismus, sondern ein bisschen profitieren würden einzig und allein Gratis-Online-Medien. Und wer hat das grösste Gratis-Online-Medium der Schweiz? Der Pietro Supino mit 20 Minuten. Du hast gesagt, er wirbt aktiv für ein Ja zu dieser Initiative und er hat offenbar im kleinen Kreis auch schon damit gedroht, dass 20 Minuten sonst werden Kampagne machen für die Abstimmung. Auch das ist nicht ganz neu. Bei No Bilag ist 20 Minuten neben der SVP-Nahen Weltwoche auch schon das Medium gewesen, wo eben keine Nein-Parole rausgegeben hat, also auch keine Nein-Berichterstattung gemacht hat. Die Tonalität sei zwar auch knapp negativ gewesen, aber bei 20 Minuten sind immer wieder Beiträge erschienen, die die Argumente der Initiative explizit oder implizit gestützt haben. Das ist nicht meine Erinnerung, sondern das sagt der Abstimmungsmonitor vom VÖG, also von den Medienwissenschaftlern von der Uni Zürich, den ich gestern noch mal nachgelesen habe.
Jetzt haben wir davon geredet, dass die SRG Zugeständnisse macht, vor allem finanzielle Zugeständnisse. Meine Frage ist natürlich immer, und das betrifft Medienkonsumentinnen und Konsumenten fast am meisten, meine Frage ist, hat denn aus eurer Sicht die SRG auch journalistisch Konzessionen gemacht?
Ja, also ich habe es in meiner Erfahrung als Angestellte von der SRG so erlebt. Das erste Mal im Hinblick auf die No-Billag-Abstimmung, da ist man sehr ängstlich geworden, sie könnte angenommen werden. Da hat es immer wieder geheißen, von oben gar keine Fehler machen. Man hat auch heikle Themen nicht wollen, angehen, weil es könnte jemand verrückt machen. Und ich habe dann immer gehofft, das ginge jetzt vorbei. Nachdem dass die Initiative, die Abstimmung vorbei ist, die ist ja auch im Sinn von SRG rausgekommen. Aber die Angst ist leider nicht verflogen. Der Druck ist weiterhin aufrecht erhalten geblieben. Durch auch die Halbierungsinitiative, die sehr früh angekündigt wurde. Und das führt schon dazu, auch, dass sich die Angestellten von innen immer ein bisschen müssen rechtfertigen gegenüber dem Linksvorwurf, der immer wieder gemacht wird. Und das hat dazu geführt, dass man vielleicht Themen, die als Links gelten, ein bisschen weniger hat behandelt und andere Themen dann dafür ein bisschen mehr. Das hat dazu geführt, dass einfach auch eine gewisse Beißhemmung entstanden ist, vor allem gegenüber der SVP. Und das sieht man jetzt auch manchmal an gewissen Sendungen. Oder neulich hat die SRF Tagesschau über eine Delegiertenversammlung von der SP berichtet und hat dann kritisiert, dass die SP als Thema für die Delegiertenversammlung das Thema Inklusion für behinderte Personen gemacht. Und da ist nachher in diesem Beitrag in der Tagesschau ist das kritisiert worden. Die SP politisiere an den Leuten vorbei. Es ging ja eigentlich um die echten Probleme, sind Kaufkraftverlust, Pensionskassen, Migration. Und das ist echt schon ziemlich eine unfaire Kritik gewesen, die man gegenüber der anderen Seite, glaube ich, nie hat gesehen. Es wäre das Gleiche, wenn SRF der SVP hat vorgeworfen, wenn sie sagen, es gäbe da ein paar eritreische Kriminelle, dass sie da an den Interessen von der Bevölkerung vorbeipolitisieren. Ich glaube, so etwas werden wir nie hören oder sehen auf SRF. Und das ist halt ein Ausdruck von der Reaktion auf den anhaltenden politischen Druck, der auf die SRG existiert.
Dennis, ist das auch dein Eindruck, dass du das Gefühl hast, es gibt Zugeständnis selbst auf der journalistischen Ebene?
Ich glaube, der vorauseilenden Chorsam wirkt sich dann vor allem in einer gewissen Mutlosigkeit aus. Ich glaube, die Schere im Kopf, die existiert durchaus. Es ist allerdings schwierig, auf der Ebene von ausgestrahlten Beiträgen das festzumachen. Ich habe den Eindruck nach Gesprächen mit SRG-Mitarbeitenden in der Deutschschweiz, dass eher dann eben Berichte gar nicht entstehen, weil man sich um heikle Themen herum bewegt.
Jetzt haben wir es vorher erwähnt, es geht bei diesen Diskussionen meistens ums Geld. Sowohl bei der SRG als auch beim Verlegerverband. Wir sind uns einig, oder, Dennis und Priscilla, dass das sehr schlechte Voraussetzungen sind für unabhängigen Journalismus. Wenn man im Hinterkopf immer die Frage hat, können wir noch genug Geld über für das, was wir machen?
Bei dieser Frage kann ich mich kurz fassen. Ja, ich bin mit dir einig. Journalismus sollte im Interesse der Öffentlichkeit verpflichtet sein und es sollte nicht nur um Geld gehen. Ja.
Ja, absolut. Das ist ein Problem, oder? Und eigentlich müsste man eine Lösung finden, für die SRG so langfristig zu finanzieren, dass sie nicht ständig unter Druck gesetzt werden kann. Weil es braucht die SRG, gerade in dieser Zeit, wo alle anderen Medien am Abbauen sind, immer oberflächlicher werden, sind immer klickgesteuert, dann braucht es umso mehr. Und dann muss man auch garantieren, dass sie nicht so unter Druck gesetzt werden von ihrer Seite.
Jetzt fordern die grossen Medienkonzerne ja nicht nur weniger Geld für die SRG, sondern auch immer mehr Geld vom Staat für sich selber. Und das, obwohl die meisten von ihnen noch immer Millionengewinn schreiben, Jahr für Jahr.
Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Auch die Grossverlage machen den Millionengewinn in der Regel heutzutage nicht mehr mit Journalismus. Jetzt kann man durchaus fordern, dass mit Gewinn aus anderen Unternehmensbereichen der Journalismus querfinanziert wird. Also dass zum Beispiel der Pietro Supino von der TX Group von Tamedia Gewinn mit Ricardo oder mit Homegate verwendet, um den Journalismus beim Tagi oder bei der Basler Zeitung oder auch bei Vanguard zu finanzieren. Ich habe Sympathie für diese Idee, weil früher war es eigentlich auch nicht gross anders gewesen mit den Inseraten, die den Journalismus ermöglicht haben. Aber der Pietro Supino weigert sich jetzt doch seit weit über einem Jahrzehnt beharrlich. Und darum glaube ich, wenn man jetzt an so eine staatliche Medienförderung denkt, muss man vor allem eins im Kopf haben, man muss die so konzipieren, dass die staatliche Medienförderung nicht Dividenden für die Aktionäre finanziert, also das Millionengehalt von Pietro Supino und seine grosse Yacht eben nicht durch uns Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanziert werden.
Ja, absolut, das müssen wir natürlich garantieren. Da gibt es wirklich so eine Verwebung von sehr lukrativen Teilen von diesen Verlagen und nicht lukrativem Journalismus, der nicht getrennt ist. Und wenn man Journalismus fördern will, kann man natürlich nicht einfach den ganzen Konzern fördern.
Was ist denn eigentlich eure Meinung ganz grundsätzlich? Braucht es staatliche Medienförderung? Braucht es Geld vom Staat für Medien?
Also das finde ich eine sehr schwierige Frage. Wir haben ja darüber abgestimmt im 21. über das neue Mediengesetz, wo übrigens auch Lex Republik ist genannt worden, weil es unter anderem eben so Online-Plattformen wie die Republik hätte gefördert. Es ist abgelehnt worden. Ich bin nicht ganz unglücklich gewesen denn über das, weil ich schon die idealste Situation finde und die unabhängigste Situation, wenn man wie bei Republik einfach vom Publikum, von den Abonnenten und Abonnentinnen finanziert wird. Ich habe es erlebt bei Ringier, wie es ist, wenn man von Werbegeldern abhängig ist. Da kann man gewisse Themen nicht behandeln, wo würden die Firmen verrückt machen, die Werbung schalten. Ich habe es bei der SRG erlebt, wie es ist, wenn man politisch unter Druck steht. Und das ist echt die beste Situation. Wenn man wie bei Republik einfach von den Abonnenten und Abonnentinnen finanziert wird, bin mir aber gleichzeitig auch bewusst, dass die Republik nicht als Beispiel für einen ganzen Medienplatz gelten kann.
Ja, Lukas, du hast gefragt, ob es eine staatliche Medienförderung braucht. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Aber sie muss ganz anders konzipiert sein als bisher. Also was es ja schon längstens gibt, ist die Postverbilligung, also dass Zeitungen, die von der Post vertreibt werden, vergünstigt, dass zu einem vergünstigten Satz passiert. Es gibt jetzt neuerdings dann auch die Frühzustellung, also dass Zeitungen, die am Morgen früh in den Briefkasten kommen, vom Staat subventioniert werden. Das alles muss jetzt auslaufen. Es braucht eine technologie- und vektorneutrale Förderung. Es braucht eine Förderung nicht von den Verlagen, es braucht, sondern eine Förderung vom Journalismus. Ich glaube, das muss so aussehen, dass der Staat einen gewissen Prozentsatz an die Stellen, an die Löhne von Journalistinnen und Journalisten zahlt. Mir ist klar, das kann heikel sein, weil natürlich muss garantiert sein, dass die Politik inhaltlich absolut keine Vorgaben machen kann. Das muss eine staatsferne Lösung sein, zum Beispiel durch eine Stiftung, die vom Staat alimentiert wird. Dass Medienförderung passieren muss, ist für mich alternativlos, weil ich den Journalismus für systemrelevant halte. Gerade jetzt eben in der Krise. Die Medienkonzentration schreitet immer weiter vor. Es gibt viele Regionen jetzt schon mit Medienmonopol. Es bildet sich allmählich Nachrichtenwüsten, also Kantone, wo einfach praktisch gar kein Journalismus mehr stattfindet. Das alles halte ich in einer Demokratie, in einer direkten Demokratie wie der Schweiz, halt schon für sehr gefährlich und für eine Situation, die ausgenutzt werden könnte von einflussreichen Personen, von Parteien, von Unternehmen oder im schlimmsten Fall sogar von ausländischen Regierungen und Geheimdiensten. Und was meinst du, Lukas?
Ich bin da grundsätzlich sehr, sehr skeptisch gegen alles Geld, vom Staat kommt für die Medien. Ich habe immer gesagt, für mich gibt es drei Grundsätze, die wichtig sind im Journalismus. Der erste Grundsatz ist Unabhängigkeit. Der zweite Grundsatz ist Glaubwürdigkeit. Und der dritte Grundsatz ist Transparenz. Natürlich neben allem journalistischen Handwerk. Und gerade in Bezug auf Unabhängigkeit bin ich sehr, sehr froh, dass ich bei einer Republik arbeite, wo das Geld ausschließlich oder praktisch ausschließlich von den Verlegerinnen und von den Verlegern kommt. Nämlich von den Leuten, die das lesen. Manchmal lesen sie es gern, manchmal lesen sie es auch nicht so gern. Aber sie zahlen für das, was sie konsumieren wollen. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung für die Unabhängigkeit von gutem Journalismus. Ja, zum Schluss möchte ich aber nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, auf die SRG oder die Halbierungsinitiative, die, wie gesagt, gerade im Nationalrat debattiert wird. Können wir mal rasch eine Auslegeordnung machen? Welche Parteien sind eigentlich für die Initiative? Welche dagegen und wer steht irgendjemand dazwischen?
Ja, also klar dafür ist die SVP, die ja auch einen Grossteil vom Initiativkomitee bildet. Ich habe es gesagt, Albert Rösti war selber mal Teil davon gewesen, der heutige Medienminister. Es gibt aber ein paar prominente FDPler, die die Initiative offensiv unterstützen, zum Beispiel Nationalrat Marcel Dobler oder Peter Schilliger und auch sogar die aktuelle Nationalratspräsidentin, die ebenfalls freisinnig Maja Riniker, wird auf der Homepage als Unterstützerin aufgeführt. Ein bisschen schwieriger ist es bei der Mitte, da gibt es auch viele SRG-Kritiker, aber ich erwarte eigentlich, dass die Initiative, die Halbierungsinitiative, dann doch für die meisten zu radikal ist. Also der Parteipräsident, der Noch-Parteipräsident, der Gerhard Pfister zum Beispiel, hat ja SRF immer wieder kritisiert, aber er hat zum Beispiel schon klar gesagt, er unterstützt die Halbierungsinitiative nicht. Das ist ihm zu weit. Das geht ihm zu weit.
Ja, aber das ist natürlich schon eine Verschiebung zu Ungunsten von der SRG im Parlament, oder? Quasi die Mitte-Partei, früher die CVP, war immer ein bisschen ein Bollwerk gewesen, gegen Abbau bei der SRG, zusammen mit den Linken. Das war auch der Grund, warum man immer, oder fast immer Mitte-Politiker zum Verwaltungsratspräsidenten gemacht von der SRG, auch, um ein bisschen den Link zu dieser Partei zu pflegen. Und der Link ist schon schwächer geworden. Der Rückhalt im Parlament für die SRG hat abgenommen in den letzten Jahren.
Den Rückhalt gibt es eigentlich nur noch bei SP und Grünen, die bei alle geschlossen, dezidiert gegen die Halbierungsinitiative antreten.
Genau, ja.
Vielleicht der Vollständigkeit halber, Priscilla, noch, wer ist heute Verwaltungsratspräsident von der SRG?
Eben, der Jean-Michel Cina, früher Präsident von der Mitte-Partei, aber er hat offenbar, er schafft es nicht, seine Partei auf Linie zu bekommen in dieser Frage.
Jetzt, ich habe es eingangs erwähnt, werden die Schweizer Stimmberechtigten nächstes Jahr über die SRG-Initiative abstimmen, voraussichtlich nächstes Jahr. Wie wird die Abstimmung ausgehen?
Ja, es ist immer schwierig, Prognosen zu machen. Was man kann sagen aus heutiger Sicht ist, die SRG ist sehr populär in der Bevölkerung. Die No-Bilag-Abstimmung ist mit über 70% im Sinn der SRG gegen ihre Abschaffung ausgefallen. Das war eine grosse Niederlage für die No-Bilag-Initianten. Man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die Halbierungsinitiative abgelehnt wird.
Ich bin auch zuversichtlich für die SRG, wenn es ihr ähnlich wie vor ein paar Jahren bei No Bilag gelingt, wieder Kultur-Community, die Wissenschafts-Community und den ganzen Sportbereich zu mobilisieren. Mal schauen, wie gut das gelingt, weil die Bereiche sind auch schon hässlich gemacht worden durch die Sparübungen der letzten Monate. Aber wenn das gelingt, dann rechne ich auch mit einem Nein-Anteil zu dieser Initiative von über 60%.
Ich nehme an, ihr selber würdet das gut finden. Schliesslich könntet ihr weiterhin eure Lieblingssendungen schauen und hören, vielleicht sogar eure Lieblingssendungen aus eurer Kindheit?
Ja, das Schweizer Fernsehen zeigt 1, 2 oder 3, ja leider schon seit bald 20 Jahren nicht mehr. Eine Sendung, die übrigens demnächst 50 wird, also fast so alt ist wie du, Lukas. Die Sendung läuft heutzutage nur noch im ZDF, im Kika und auf ORF. Darum kann es mir, was das angeht, eigentlich recht egal sein, wie die Halbierungsinitiative rauskommt.
Also ich wäre natürlich schon froh, wenn sie abgelehnt wird, weil das SRG hat einfach eine wichtige Funktion in unserer direkten Demokratie, auch zum einen Grundbedarf an kontinuierlichen Informationen zu liefern, die zugänglich ist für die ganze Bevölkerung. Das geht auf keinen anderen Weg, den ich sehe. Ich wünsche mir aber auch, dass die SRG mutiger wird, wenn sie die Initiative hinter sich hat und auch wieder mutiger Journalismus macht, mutiger Auftritt auch gegenüber den Verlegern. Ich bin aber nicht sicher, ob es so weit kommt, weil die Kritik und der Druck wird natürlich nicht abnehmen. Und je weniger Hörerinnen und Zuschauer das die SRG hat, desto angreifbarer wird sie. Und darum ist es umso wichtiger, dass sie auch bei den Jungen auf Anklang stößt, Hörerinnen und Publikum findet, was sie auch muss, via Social Media können machen, damit sie die überhaupt erreichen kann. Also dort sind noch grosse Herausforderungen und ich hoffe schon sehr, dass sie die wird können meistern.
Ja, das wär's gsi. Das ist die 7. Ausgabe gsi vom Republik-Podcast Sondersession. Danke Priscilla, danke Dennis. Wir danken auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören und freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Sei das im Dialog von der Republik oder per Mail auf audio@republik.ch. Auf Wiederhören.